Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zur Infosendung vom Mittwoch, den 12. April. Heute mit den folgenden Themen. 10 Tage sind vergangen seit den Präsidentschaftswahlen in Serbien. Nun fürchten sich die Tausende von Protestierenden vor Agence Provocateurs. Schönfärberei beim internationalen Engagement. Wie die Schweiz Asylkosten als Entwicklungshilfe verkauft. Und ein Bewerbungsgespräch verkommt zum Kampf in der Löwengrube. Das Theater Mathe zeigt das Stück «Die Grönholm-Methode». Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Salim Staubli, guten Morgen. Welche Kurznachrichten hast du für uns auf Lager?
Die No-Billag-Initiative bewegt die zuständige Nationalratskommission zu ungewohnten Schritten. Sie hat angekündigt, erst dann über die No-Billag-Initiative zu beraten, wenn das Bundesamt für Kommunikation mögliche radikale Sparvorschläge für die SRG vorlegt. Im Auftrag steht allerdings nicht, wo die SRG genau sparen soll. Die Grüne Partei Schweiz und die Mediengewerkschaften kritisieren dieses scharf. Damit werde versucht, die Service-Public-Medien zu schwächen. Trotzdem sind sie überzeugt, dass das Parlament das Spiel durchschauen wird. Sie hoffen darauf, dass das Parlament die No-Billag-Initiative ohne Gegenvorschlag ablehnt. An einem Teambus der Dortmunder Fußballmannschaft detonierten gestern Abend mehrere Sprengsätze. 2 Personen erlitten leichte Verletzungen. Das Ganze geschah kurz vor einem Champions-League-Spiel gegen Monaco, welches ebenfalls in Dortmund ausgetragen werden sollte. Der Polizei liegen inzwischen gleich 2 Bekennerschreiben vor. Sie stammen sowohl von islamistischer wie auch von antifaschistischer Seite. Ungeachtet der andauernden Massenproteste zieht die ungarische Regierung die Schrauben weiter an und erlässt ein neues Gesetz ums andere, um ihre Kritikerinnen zum Schweigen zu bringen. Am Montag hat Ungarns Staatspräsident das neue Hochschulgesetz definitiv abgesegnet. Es richtet sich insbesondere gegen die Central European University in Budapest. Die Universität hat der US-Milliardär George Soros gegründet. Soros ist der autoritären Regierung schon lange ein Dorn im Auge, weil seine Stiftungen auch regierungskritische Nichtregierungsorganisationen unterstützen. Gegen ebensolche regierungskritischen NGOs liegt auch bereits ein neuer Gesetzesentwurf vor. Künftig sollen sich alle NGOs registrieren müssen, wenn sie über 25.000 Franken jährlich von ausländischen Geldgeberinnen erhalten. Bei öffentlichen Mitteilungen müssen sie sich stets als aus dem Ausland unterstützte Organisation ausweisen. Dies erinnert stark an ähnliche Gesetze in Russland und in Israel, mit denen versucht wird, unabhängige, kritische Stimmen einzuschüchtern. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag erwartet uns freundliches Wetter. Über den Bergen bilden sich am Nachmittag dann einige Quellwolken.
Radl Info.
Vor rund 10 Tagen triumphierte Alexander Vučić bei den Wahlen in Serbien und wurde zum neuen Präsidenten gewählt. Seitdem ist das Land in Aufruhr. Von Novi Sad im Norden über die Hauptstadt Belgrad bis nach Niš im Süden gehen jeden Abend tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Wahl des Präsidenten zu protestieren. Während diesen 10 Tagen blieb die Stimmung mehrheitlich friedlich. Präsident Vučić ließ die Demonstrierenden gewähren. Erst wenn es zu Gewaltakten kommen würde, dann würde er eingreifen, ließ Vučić verlauten. Nun befürchten Protestierende allerdings, dass Agence Provocateurs eingeschleust werden, welche Gewalt provozieren oder verursachen. Seit Anfang mit dabei bei den Demonstrationen ist auch Luca. Dies ist nicht sein richtiger Name, sondern ein Pseudonym, welches der junge Mann aus Angst vor Repressionen gewählt hat. Vor einer Woche hat Luca bereits mit unserer Nachrichtenjournalistin Katrin Hiss gesprochen. Nun hat diese bei Luca nachgefragt, wie sich denn die Lage in der Zwischenzeit verändert habe.
Numbers increased a lot, but again, the weather is really bad. It's rainy, always more than.
Die Anzahl Menschen, welche an den Protesten teilnehmen, ist seit den Wahlen stetig angestiegen. Dies, obwohl es die ganze Zeit regnet. In Belgrad waren es jeden Abend über 2000, die protestierten. Es gab auch einige Tage, da kamen laut Angaben der Gewerkschaften 80.000 Menschen an die Demonstrationen.
Es sind also nicht nur Studierende und junge Menschen auf der Straße, auch Gewerkschaften und sogar Polizeikräfte nehmen an den Protesten teil. Gibt es da Reibereien?
After that support of syndicates, like
seit sich die Gewerkschaften den Protesten angeschlossen haben, sind die Demonstrationen noch einmal größer geworden. Dies ist erstaunlich, denn 90% der Medien in Serbien verbreiten Vucic-Propaganda. Mittlerweile kommen auch alte Menschen auf die Straße. Sogar die Polizei hat an der großen Demonstration am Samstagnachmittag teilgenommen. Das war sehr wichtig für uns, denn nun berichten auch internationale Medien über die Situation in Serbien. Diese Diversifizierung des Protestes hat also einen guten Einfluss.
Vor 10 Tagen wurde Aleksandar Vucic zum neuen serbischen Präsidenten gewählt. 10 Tage dauern die Proteste gegen ihn nun schon an. Hat sich Vucic jemals öffentlich zu den Demonstrationen geäußert?
Ja, yeah, he was like.
Ja, hat er. Er sagte, die Demonstrationen seien in Ordnung, das sei das beste Beispiel für eine Demokratie und dass er die Proteste weiterhin zulassen werde. Er tut so gönnerhaft, aber protestieren ist doch eigentlich ein verdammtes Menschenrecht. Alle Stellungnahmen der letzten paar Tage von ihm klingen gleich. Diese Leute da wollen nur einen Umsturz provozieren. Solange die Demonstrationen friedlich bleiben, werde er diese dulden. Genau das ist aber für uns ein Grund zu befürchten, dass er ein paar Leute schicken wird, welche Auseinandersetzungen und Chaos provozieren werden.
In verschiedenen serbischen Städten gehen Menschen also Tag für Tag auf die Straße, um ihren Unmut kundzutun. Haben Sie bis jetzt irgendeine Form von Repression erlebt?
Ja, yesterday we had like a really tough night.
Ja, wir hatten gestern eine sehr harte Nacht. Ein Freund von mir wurde angegriffen. Er ist einer von vielen Menschen, welche die Proteste koordiniert. Er wurde vor seinem Haus angegriffen, wahrscheinlich von Hooligans aus mafiaartigen Strukturen, welche für den Staat arbeiten. Diese informelle Repression wächst stark. Vor allem, weil die Behörden immer noch nicht wissen, wer die Demonstrationen organisiert. Dies macht sie wahnsinnig, denn so können sie die Proteste nicht stoppen.
Als wir das erste Mal zusammen gesprochen haben, das war im Rabe Info vor einer Woche, da meinten sie, es gebe keine gemeinsamen Forderungen der Demonstrierenden. Zu unterschiedlich seien ihre politischen Hintergründe. Hat sich da in der Zwischenzeit irgendetwas getan?
Now we have like seven demands, like the 7 requests. Again, this is not like
all demands. Heute haben wir 7 Forderungen. Das sind aber nicht alle Forderungen, welche die Menschen haben, die demonstrieren. Das sind nur die grundlegenden, auf die wir uns gemeinsam mit den Studierenden aus Niš, Novi Sad und anderen Städten per Konsens einigen konnten. Die meisten dieser Forderungen richten sich an die öffentlichen Institutionen.
Das heißt, es ist keine Kernforderung, dass Vucic sein Amt nicht antritt.
This is not one of the demands. From these 7 demands, there is not any demand connected to Vucic.
Nein, das ist keine gemeinsame Forderung. Von den 7 gemeinsamen Anliegen ist kein einziges an Vucic direkt gerichtet. Der Protest richtet sich zwar gegen ihn, aber wir wissen alle, dass Vucic nicht zurücktreten wird. Ich möchte einige der Forderungen vorstellen. Wir fordern den Rücktritt vom Geschäftsführer des serbischen Fernsehens und Rundfunks RTS, wegen der Pro-Regime-Berichterstattung vom Protest. Ebenso fordern wir den Rücktritt der Präsidentschaftswahlkommission wegen Wahlbetrugs. Auch wollen wir, dass die Wahlregister überarbeitet werden. Diese sind überhaupt nicht nachgeführt. Unzählige tote Menschen haben anscheinend an der Präsidentschaftswahl teilgenommen. Was ich noch anfügen möchte, Russland hat sich gegen die Proteste geäußert, da diese das stabile Serbien gefährden würden. Vucic steht aber Putin nahe. Die EU hingegen hat noch gar nicht reagiert. Ich gehe davon aus, dass sie die Freiheit der Menschen in Serbien opfern will zugunsten von Vucic. Für sie ist Vucic ein starker Staatsmann, welcher im Balkan für Stabilität sorgt. Ich finde es peinlich, dass nach so vielen Protesten immer noch keine Reaktion aus der EU kam.
Leaders are sacrificing our freedom in favor of Vucic, because Vucic is for them like a strong statement who is a factor of stability on Balkans. And like, it's literally like that. Like, it's embarrassing that after 7 days there is no any kind of reaction from European Union.
Sagt der serbische Aktivist Luka. Sein richtiger Name ist der Rabe-Redaktion bekannt. Fotos und Videos von den Protesten in Serbien gibt's auf unserer Webseite www.rabe.ch.
Rabe Info.
Was genau haben Asylkosten mit Entwicklungshilfe zu tun? Sie helfen dabei, das internationale Engagement der Schweiz zu beschönigen. Jeder fünfte Franken der Schweizer Entwicklungshilfe geht nämlich nicht ins Ausland, sondern bleibt in der Schweiz und fließt ins Asylwesen. Das zeigen die Zahlen der OECD, der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit in Europa. Allianz Süd, die entwicklungspolitische Organisation der Schweizer Hilfswerke, fordert eine Praxisänderung. Wilmar All sprach mit Geschäftsleiter Mark Henkenrath.
Die Schweiz leistet immer weniger Entwicklungszusammenarbeit. Trotzdem ist der Anteil der Entwicklungszusammenarbeit am Bruttonationaleinkommen gestiegen. 2015 betrug er 0,54%. Also sprich, obwohl die Schweiz bei der Entwicklungshilfe spart, steigt ihr Anteil am Bruttonationaleinkommen. Wie ist das möglich?
Wir haben es leider mit einer beschönigten Statistik zu tun. Die eigentlichen Entwicklungsausgaben der Schweiz gemessen am Nationaleinkommen haben massiv abgenommen. Es gab aber mehr Ausgaben bei den Asylkosten und die Schweiz rechnet diese Asylkosten an in der Statistik der Entwicklungsausgaben. Also sie tut so, als wären das Entwicklungsausgaben. Darum haben wir eine Steigerung im Schönschreibeheft, aber eigentlich haben die Entwicklungsausgaben abgenommen.
Etwas überspitzt könnte man also sagen, die Schweiz leistet quasi Entwicklungszusammenarbeit im eigenen Land.
Das kann man so sagen. Rund 20% der sogenannten Entwicklungsausgaben sind für Asylsuchende in der Schweiz im ersten Aufenthaltsjahr und eben nicht für Menschen in den Entwicklungsländern selbst.
Jeder fünfte Franken also des Entwicklungshilfebudgets wandert ins Asylwesen. Könnte man dies vielleicht auf die steigenden Asylzahlen zurückführen?
Es hat damit zu tun, dass die Asylzahlen ausgeprägt sind. Allerdings hat es weniger Asylgesuche gegeben letztes Jahr als früher. Und nicht jedes Land macht das Gleiche wie die Schweiz. Nicht jedes Land lässt sich alle Asylkosten im ersten Aufenthaltsjahr überhaupt als Entwicklungsausgaben anrechnen. Die Schweiz macht das zu 100%. Alles, was sie ausgibt, wird dann automatisch gewissermaßen als Entwicklungsausgabe verbucht.
Wie steht denn die Schweiz im internationalen Vergleich da? Sie haben gesagt, es gibt Länder, die das anrechnen, andere, die das gar nicht anrechnen.
Die Schweiz ist da ziemlich weit oben an der Spitze mit diesen fast 20%. Bei Deutschland, die rechnen ungefähr einen Viertel der Entwicklungsausgaben für Asylkosten, aber geben gleichzeitig deutlich mehr für tatsächliche Entwicklungszusammenarbeit im Ausland aus. Und die Schweiz ist eines der wenigen Länder, wo wirklich bei den eigentlichen Entwicklungsausgaben im Süden sich Sparmaßnahmen durchgesetzt haben.
War das schon immer so, dass ein Teil der Asylkosten der Entwicklungszusammenarbeit angerechnet werden kann?
Es hat einen Entscheid der OECD gegeben vor einigen Jahren. Die Die Schweiz hat dann ziemlich von Anfang an sämtliche Asylkosten im ersten Jahr sich anrechnen lassen als Entwicklungszusammenarbeit. Andere Länder haben das stufenweise gemacht und dann gibt es Länder, die das weiterhin gar nicht machen, die also wirklich nur die Entwicklungsausgaben im Süden als solche angeben.
Offenbar ist sich auch die OECD nicht mehr ganz sicher, ob jetzt diese Abrechnung wirklich aufgeht. Auch Allianz Süd verlangt, dass diese zwei Dinge, also das Asylwesen und die Entwicklungszusammenarbeit, getrennt werden. Gab es denn auch schon politische Vorstöße in diese Richtung oder sind Sie da noch auf weiter Flur alleine?
Es gab noch keine parlamentarischen Vorstöße in diese Richtung in den verschiedenen Ländern. Die Diskussion ist bei der OECD aber im Moment sehr akut, weil man eben gemerkt hat, dass sehr viele Länder sich die hohen Asylkosten dann quasi als Pseudo-Entwicklungsausgaben anrechnen lassen und das am Schluss ein völlig verzerrtes Bild gibt.
Sie haben erwähnt, die Debatte laufe bei der OECD. Es wäre aber auch möglich, dass sich innerhalb der Schweiz hier ein Richtungswechsel durchsetzt.
Natürlich müsste das dann sowieso von der Schweiz nachvollzogen werden. Am sinnvollsten wäre es natürlich, die Schweiz würde hier mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir messen, was sind die echten Entwicklungsausgaben und wir messen, was sind die ebenfalls sehr wichtigen Kosten im Asylwesen, aber wir trennen das voneinander. Ob das im aktuellen Parlament möglich ist, das wird sich dann erst zeigen müssen.
Marc Henkenrath ist Geschäftsleiter von Allianz Süd, der entwicklungspolitischen Organisation des Schweizer, der Schweizer Hilfswerke.
Rabe Info.
Gleich geht es hier um ein unterhaltsames Theaterstück, in dem ein Bewerbungsgespräch für einen Managerposten zu einem Kampf in der Löwengrube verkommt. Bevor wir aber in die Arbeitswelt abtauchen, soll hier zuerst einmal geklärt werden, was denn Arbeit überhaupt ist. Das übernehmen die deutschen Indie-Popper von Wir sind Helden für uns, hier mit ihrer Ode an die Arbeit.
Sag mal, du hast doch gar nichts zu tun. Erklär mir Arbeit.
Arbeit?
Ja.
Arbeit? Mein Freund, das wird Arbeit.
Na los.
Na gut. Also, was das Schaf da mit dem Gras macht, keine Arbeit.
Ach.
Was man später mit dem Schaf macht, das ist Arbeit.
Aha.
Generell, alles, was Spaß macht, keine Arbeit.
Och.
Generell, was man im Gras macht, keine Arbeit.
Ach so.
Wir singen ohne Arbeit.
Naja, aber...
Haben kein Ziel, Jens, haben kein Geld, haben keine Arbeit.
Das gebe ich ja auch zu,
aber... wer das Feld bestellt hat, der hat Arbeit.
Und wenn die Welt kein Feld bestellt hat?
Trotzdem Arbeit.
Und wenn man ein Zelt auf dieses Feld stellt?
Keine Arbeit.
Oh.
Aber wer morgen vor dem Zelt bellt, der hat Arbeit.
Ach, ein Hund hat Arbeit?
Ja, der Hund hat Arbeit.
Wir singen ohne Arbeit.
Das habe ich verstanden.
Wer sein Abdomen sich zum Brett stellt, das ist Arbeit.
Das tut doch weh.
Also der Atlas, der die Welt hält, der hat Arbeit.
Ach, jetzt hör mal auf.
Wer einen Atlas für die Welt hält, der hat... Und wer den Stein da auf den Berg rollt, der hat Arbeit.
Jo.
Wer sein Bein hebt, über den Berg tollt, keine Arbeit.
Moment mal, was ist mit dem Hund?
Nein, der Hund macht Arbeit.
Ah ja.
Wir singen ohne Arbeit.
Und 1 und 2 und 1 und 2 und du bist los und 1 und 2 und 1 und 2.
ist klar.
Aber wer aus dem Haus schaut und den Baum tanzt, der macht Aal.
Naja, aber wenn...
Rabe Info Kultur. Einen Job zu bekommen ist heute oftmals ein schwieriges Unterfangen. Zwingend nötig, ein perfekter Lebenslauf und eine ganze Reihe an Qualifikationen, fachliche wie persönliche. Damit lässt sich vielleicht die erste Hürde schaffen. Was folgt, sind Bewerbungsgespräche. Aber auch die sind heute oftmals komplexer und bestehen nicht mehr einfach nur aus einem Gespräch, sondern werden mit Rollenspielen und Psychotests angereichert. So auch im Stück «Die Grönholm-Methode» des katalanischen Autors Jordi Galceran, welches zurzeit im Theater Mathe aufgeführt wird. Ich war letzte Woche bei der Premiere dabei.
Grüß dich. Meier, Ulrich, Mark Meier, Heinz Ulrich.
Freut mich
sehr. Mir ist gesagt worden, dass hier das Vorstellungsgespräch ist.
Mir ja.
Seid ihr von der Firma?
Nein, ich bin ein Bewerber.
Aha. Wie geht? Hätten wir schon etwas Neues gesehen?
Nein, gar nichts.
Es ist eine ziemlich ungewöhnliche Bewerbungssituation, welche da auf der Bühne des Theaters Mathe nachgestellt wird. Heinz Ulrich und Marc Meier haben sich beide für den Posten eines Managers beworben und treffen in einem kahlen, wenn auch mit enorm teuren Büromöbeln ausgestatteten Sitzungszimmer aufeinander. Von der Personalabteilung oder der Firma lässt sich niemand blicken. Stattdessen treffen noch zwei weitere Jobanwärter ein. Die Unsicherheit unter den drei Männern und der Frau ist groß. Warum bleibt man denn hier so auf sich alleine gestellt? Warum taucht denn niemand auf, um ein Bewerbungsgespräch zu führen? Ja, was soll das Ganze hier und was wird denn eigentlich genau von einem erwartet? Da werden durch eine versteckte Schublade an einer Seitenwand ein Kuvert und eine Stoppuhr ins Sitzungszimmer geschleust.
Ein Kuvert und eine Stoppuhr.
Eine Stoppuhr? Steht da etwas drauf auf dem Kuvert?
Nein. Soll ich ihn mal aufmachen? Guten Tag und herzlich willkommen. Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist dies die Schlussphase unseres Auswahlverfahrens für die Besetzung der Stelle des CFOs. Sie sind unsere letzten Kandidaten. Wir wissen, dass dies keine gewöhnliche Prüfung ist. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt für sich beschließen, eine unserer Anweisungen sei für Sie nicht tragbar, können Sie das Verfahren abbrechen. Wenn Sie den Raum verlassen, aus welchen Gründen auch immer, gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Bewerbung zurückziehen. Kommen wir zur ersten Aufgabe. Wir haben Ihnen gesagt, dass Sie die letzten Bewerber sind. Aber nicht alle von Ihnen sind Bewerber. Nur 3 der 4 Bewerber sind echt. Einer von Ihnen ist Mitglied unserer Personalabteilung. Sie haben 10 Minuten Zeit, um herauszufinden, wer von Ihnen kein echter Kandidat ist.
Der falsche Jobanwärter muss also innerhalb 10 Minuten entlarvt werden, so die erste Aufgabe. Das Rennen ist somit eröffnet und die 3 Männer und die Frau versuchen mit unterschiedlichen Strategien ans Ziel zu kommen und kämpfen dabei mit harten Bandagen. Auf die erste Aufgabe folgen weitere, so auch ein Rollenspiel. Als Requisiten dienen dabei der Hut eines Clowns, eine Rennfahrerkappe, eine Kardinalsmütze und der Schlapphut eines Politikers. Die Anweisungen zu den Hüten:
Sie sind der einzige Passagier an Bord eines Flugzeugs, das in Flammen steht und gleich explodieren wird. Ein Clown, ein Rennfahrer, ein Bischof und ein Politiker. Sie haben nur einen Fallschirm. Legen Sie vor Ihren Mitstreitern dar, warum ausgerechnet Ihre Figur es verdient, den Fallschirm zu bekommen und gerettet zu werden. Das ist super. Das habe ich schon mal in der Weiterbildung gestellt.
Wie die Lacher unschwer erkennen lassen, ist die Grönholm-Methode über weite Strecken ein äußerst unterhaltsames Stück. Gleichzeitig werden aber auch durchaus ernste Themen verhandelt. So zum Beispiel die Frage, über welche Eigenschaften ein Manager oder eine Managerin verfügen muss. Wie schnell, teamfähig, empathisch und innovativ muss er oder sie sein? Wie hemmungslos, rücksichtslos und kaltblütig? Außerdem durchleuchtet die Grönholm-Methode auch Sinn und Unsinn heutiger, in Anführungszeichen, innovativer Bewerbungsverfahren, bei denen nicht einfach mehr ein Gespräch im Zentrum steht, sondern die Anwärter und Anwärterinnen ein Assessment über sich ergehen lassen müssen, bei dem auch allerlei sehr Persönliches preisgegeben werden muss. Außerdem bietet das Stück des katalanischen Autors Jordi Galceran auch einfach gute Unterhaltung. Das hat einerseits damit zu tun, dass allerlei unerwartete Wendungen die Zuschauer immer wieder überraschen. Außerdem wurden die Figuren der vier angehenden Manager auch passend besetzt. So gibt Markus Maria Enkist seinen Mark Meyer als dermaßen unsäglich widerlichen Zyniker, dass er schon fast wieder sympathisch ist. Und auch Claudia Rippe, Adam Guerrero und Freddy Stettler wissen, ihre Figuren entsprechend passend auszustatten. Stück und Spiel sind denn auch ausreichend, sodass Regisseur Oliver Stein nebst ein paar Klavierklängen ab Band nicht mehr viel anderes für seine Inszenierung benötigt. Die Grönholm-Methode, ein Stück von Jordi Galceran, wird noch bis am 7. Mai im Theater Mathe aufgeführt. Alle Infos gibt's auf unserer Homepage oder auf www.theatermathe.ch.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, den 12. April. Das nächste aktuelle Info gibt's morgen Donnerstag, wie immer um 11 Uhr. Unter anderem streifen wir dann durch die neue Ausstellung zum 100-jährigen Geburtstag der Russischen Revolution im Berner Kunstmuseum und hören einen Radioblog von JUSO-Präsidentin Tamara Funicello. Zu dieser Infosendung beiträgt haben Kathrin Hess und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.